Heute geht es um Psalm 130. Das ist ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg nach Jerusalem. Das klingt nach einer guten, alten Tradition, bewährt, die einen Platz im Glaubensleben hatte. Und ich glaube, dass der Buß- und Bettag für uns auch so eine gute Tradition sein kann und ist. Genau, ich werde den Text gleich vorlesen. Ihr könnt mitspüren, wie es euch damit geht, wenn ihr es hört. Was spricht euch an? Findet ihr euch wieder darin? Psalm 130. Aus der Tiefe schreie ich zu dir, Herr. Herr, höre meine Stimme, schenke meinem lauten Flehen ein offenes Ohr. Wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen? Doch bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen oder dienen, steht in der anderen Übersetzung. Ich hoffe auf den Herrn, ja aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein rettendes Wort. Von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Herrn, mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehnen. Ja, mehr als die Wächter nach dem Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn der Herr ist voll Gnade und immer wieder bereit, uns zu erlösen. Er allein wird Israel erlösen von all seinen Sünden. Aus der Tiefe schreie ich zu dir. Das war das Erste, wo ich drüber gestolpert bin. Schreien. Lautes Flehen. Und wisst ihr, wo ich dran denken musste? Ich musste an Geburtsvorbereitungskurs denken. Da lernt man ausatmen. Und nicht, wo alles eng wird, sondern Und jetzt, wenn ihr das mal machen wollt, mal sagen, könnt ihr die Erfahrung mal machen. Weil manche Männer dürfen das auch. Das gibt's bestimmt in irgendwelchen Psychosachen auch, wo man das üben kann. Wenn man ich habe am Anfang so gesagt, aber da war nichts offen. Aber wenn ich hineinfinde mit dem Schmerz, der in der Wehe auch kommt oder in anderen Situationen da ist, und ich mache dann wird der Körper, der Mund weit, der Körper weit und das ganze Herz ist mit dabei. Die Stimme schreit mit dem ganzen Körper zusammen und nimmt das Herz mit. Und ich glaube, dass durch ein Herausschreien der eigenen Not zu Gott hin, dass sich alles in uns auf ihn ausrichtet. Dass wir dann unser Herz mit dabei haben, wenn wir es rausschreien zu ihm. Ist vielleicht nicht unbedingt gottesdienstkompatibel, vielleicht eher in eurer persönlichen Zeit mit Gott. Aber es ist nicht zu unterschätzen, das, was in einem ist, auch rauszulassen. Wer kann vor dir bestehen? Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, wer kann vor dir bestehen? Niemand. Nicht der, der irgendwas falsch gemacht hat, der es nicht geschafft hat, rein zu bleiben. Auch nicht der, der es gesehen hat und verurteilt, der meint, besser zu sein. Auch nicht der, der Groll in sich trägt. Auch nicht der, der nachträgt und übel nimmt. Niemand kann vor ihm bestehen. Und doch ist in Römer 8, Vers 1, für die, die in Christus Jesus sind, die mit ihm verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Das ist, finde ich, ein ganz krasser Gegensatz, wenn ich erst dieses Niemand spüre und dann lese, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Und das bedeutet jetzt aber auch nicht, dass Sünde keine Rolle mehr in unserem Leben spielt. Ich schaue mir gerne so die Extreme an. Ein Extrem könnte sein, ein ängstliches, krampfhaftes Suchen, mache ich auch alles richtig. da ist nicht mehr viel Beziehung mit Jesus möglich, weil die Angst, was falsch zu machen, alles überlagert. Das ist ein Extrem. Das andere Extrem ist für mich Ignoranz. Egal, ich bin ja gerettet, mir geht's gut. Und das Eigentliche, was geschieht, was Gott möchte, ist das Leben, das dazwischen ist. Das eigentliche Leben findet dazwischen statt, zwischen diesen Extremen. Und da werden wir mit Sünde konfrontiert, mit der eigenen, mit der Sünde von anderen. Und das gehört dazu, zu unserem Leben. Ich möchte nochmal einen Blick drauf werfen, was denn passiert, wenn Sünde in unserem Leben ist. Oder auch wenn sie bleiben darf. Das ist ja was, was wir entscheiden und bestimmen, ob Sünde in unserem Leben bleiben darf. Wenn Sünde da ist, dann geht Frieden verloren. Unser innerer Friede mit Gott geht verloren. Unser Reden mit Gott wird anders. Das wird unfrei oder stiller oder weniger. Scham, Verstecken, Verbergen kommt ins Leben. Vielleicht kommt auch Stolz. Ich mache das alleine. Oder Neid mit dazu zum Vorschein. So alles, was manchmal in unseren Seelen, in unserem Herzen da verborgen liegt. Und Unvergebenes, das bindet. Unser Denken und unser Fühlen dreht sich mehr um das, wo wir ausweichen, wo wir wo wir Sünde festhalten, wo wir uns binden lassen. Darum dreht sich unser Denken und Fühlen. Und der Blick von Gott her, zu Gott hin, ist schwieriger, wird schwieriger. Und Freude und Frieden, die Früchte des Geistes, verkümmern, weil die Beziehung zu Gott gestört ist, weil etwas Trennendes da ist. Von daher, war im Überlegen, was für eine Bedeutung soll denn Sünde in unserem Leben haben? Weil wenn ich die ganze Zeit überlege, ob ich was richtig oder noch mache, dann ist es alles verkrampft. Wenn ich es ignoriere, ist auch nicht gut. Und bei der Frage, welche Bedeutung sollte Sünde denn haben, dachte ich, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Also so viel wie nötig die Sünde beachten, damit ich sie sehe, erkenne, was mich trennt und klar benennen kann, das ist nötig. Und dann ans Kreuz damit. Meine Schuld, Gott hinbringen, das Trennende benennen, ans Kreuz bringen, um Vergebung bitten und loslassen. So viel wie nötig beachten. Der Blick drauf ist wichtig, damit ich konkret wegbringen kann, ans Kreuz bringen kann. Weil manchmal ist es ja auch so, dass man um Vergebung bittet und dann immer noch das Gefühl da ist, schuldig, bin immer noch schuldig. Und je klarer das formuliert ist, umso klarer kann ich es ihm bringen. Und er kann mich freisprechen, mich frei machen von dieser Bindung. Und das Beste ist, zwischen diesen zwei Extremen, das Leben kann wieder aufblühen. Um das geht's ja eigentlich. Sünde hindert Lebendigkeit und Freude. Und unsere Bestimmung ist Leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist das, was Gott für uns möchte. Und wo er uns immer wieder füllt. Ja, und hier ist die Erinnerung. Ich weiß nicht, ob ihr einen Text noch seht. Im Vers 4 steht, wer mag, darf Vergebung erfahren. Da steht, bei dir gibt es Vergebung. Da kommt jetzt mein Wort, unser Wort ins Spiel. Wir haben natürlich kein Wasser, ne? Das müsst ihr euch jetzt dazu denken. Aber man kann auch durchaus ohne Wasser mal Trockenübungen machen mit so einem Wort.
Jesus bietet jedem von uns so ein Rettungsboot an oder jedem Menschen. Das ist jetzt ein bisschen kleiner, die Ausführung. Und wir dürfen darauf aufrecht stehen lernen. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Das ist für mich so ein Bild dafür, dieses Band. Ich stehe auf dem festen Untergrund und bin mit Jesus verbunden. Jetzt gibt's wichtige Sachen, die man wissen sollte, wenn das Teil auf dem Wasser ist. Es ist wichtig, dass man mittig draufsteht. Wenn ich hier draufstehe, dann bin ich gleich baden, ne? Das ist klar. Man muss mittig den einen Fuß und dann den anderen Fuß in Ruhe draufsetzen und am besten aufrichten. Also wenn ich so irgendwie draufstehe, dann wird alles wackelig. Mittig und aufrecht. Und dieser Begriff aufrecht bedeutet für mich auch was. Ich lebe. Ich kann mich aufrichten. Und wenn Schuld in meinem Leben ist, nehme ich mal das hier. Das verzeihe ich ihm nie oder ihr, dass er oder sie mir das angetan hat. Nie. Oder dass mir das passiert ist. Oh, scheiße. Nein. Wie konnte ich nur? Wenn ich so Schuld festhalte, dann, also im Wasser, auf dem Wasser wäre ich jetzt schon unten. Na, wenn ich mich dann verkrümme und schräg hinstelle und, oder versuche, das auch noch festzuhalten, wenn das schwer ist, kann ich nicht auf dem Board stehen. Aber meine Bestimmung ist zu leben und mittig und aufrecht. Deshalb natürlich, ne, ins tiefe Meer werfen. Und wenn ich mal runterfalle, dann steige ich wieder auf. Die Verbindung ist da. Und ich darf wieder auf dem Grund meinen festen Stand suchen. Das glaube ich jetzt im übertragenen Sinn nicht, dass man es abmachen kann. Oder dass einfach abgeht, diese Verbindung. Wenn einmal jemand wiedergeboren ist, ist er ein Kind Gottes geworden, dann ist die Verbindung da. Ja, Last wegwerfen. Bei dir ist Vergebung, da bin ich auch drüber gestolpert, bei dem Psalm in Vers 4, da stand, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. Bei ihm ist Vergebung, damit dir die Menschen in Ehrfurcht begegnen, dich ehren, dir dienen. In einer anderen Übersetzung steht, dir dienen in Ehrfurcht. Und ich habe mir überlegt, wie entsteht denn das? Ich kann mich dazu entscheiden, ihn zu ehren oder Loblieder zu singen. Aber wie entsteht es denn in mir drin, dass da echte Hochachtung und Wertschätzung Gott gegenüber wächst? Und ich bin ja bin der Meinung, dass es viel mit den Erfahrungen zu tun hat, dass es nicht reicht zu wissen oder dass es hängt an den Erfahrungen. Wenn ich erfahre, dass mir Schuld vergeben wurde, dass ich wieder frei werde von dem Gedankenkreisen, wo ich an was festhing. Dass eine Last abfällt, dass ich mich auch körperlich merke, oh, ich kann mich wieder aufrichten, ich kann wieder Freude an schönen Sachen erleben, kann wieder lebendig sein. Das sind diese Erfahrungen, die ich mit Gott mache, die meine Wertschätzung ihm gegenüber wachsen lassen, tiefer werden lassen. Oder die Erfahrungen, wie Gott mit mir umgeht in meinem Versagen, in meiner Bedürftigkeit, in meinem Schwachsein. Das zu erleben, wird mein Umgang, meine Haltung ihm gegenüber verändern. Ihr kennt wahrscheinlich in Lukas 7 die Geschichte mit Jesus, der bei dem Pharisäer Simon zu Besuch war und wo dann diese Frau, die eine Frau mit unmoralischem Lebensstil steht in der Bibel, der Name steht gar nicht da, zu seinen Füßen war. Und über sie sagt Jesus, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. In ihrem Zerbruch wuchsen Vertrauen und Wertschätzung zu Jesus. Und ich glaube, dass es wertvoll ist, die Frau, die hat geweint, zu Jesu Füßen und hat sich nicht versteckt mit dem, was sie umgetrieben hat. Und mit dem, wie es in uns ist, zu Gott zu kommen, hat einen sehr großen Schatz. Deswegen das A am Anfang. Rauslassen. Nicht und alles drinnen lassen und stark sein und richtig sein und brav sein. Na, das ist wichtig, dass das ganze Herz mitkommt. Es ist wichtig, dass das Herz auch leben darf. Und dann kann sowas entstehen, wie in 5 und 6 steht. Aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein rettendes Wort und ich warte, weil ich weiß, es kommt. Auch wenn es jetzt gerade noch nicht da ist, es kommt. Oder von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Herrn. Ich konnte es früher nicht sagen von ganzem Herzen, weil ich gar nicht wusste, was in meinem Herzen ist. Weil ich eher im Richtigsein und Bravsein aufgewachsen bin und auch mein Glauben mit Gott angefangen hat. Von ganzem Herzen sehne ich mich. Da ist feste Entschlossenheit, das ist das, wo wir bewusst uns entscheiden können und was wichtig ist. Ich kann mich entscheiden, mich mittig aufs Board zu stellen, mich aufzurichten. Und da ist tiefe Emotionalität, wenn es mir mies geht, dass das irgendwo in meiner stillen Kammer Raum bekommt und Ausdruck findet zu Gott hin. Und der Entschluss, nach Gottes Regeln zu leben, ist für mich wie ein Garten. Eigentlich nur der Garten, in dem dann das wirkliche Leben geschehen kann, wo ich leben lerne. Oder das habe ich schon gesagt. Ja, und das Lebendige kommt hinein mit seiner Einladung. Richte dich auf, vertrau mir, lass los, geb dich mir, auch wenn es wackelig ist, wenn es ein bisschen Wellengang hat, lass los, ich fange dich auf. Das ist die Einladung, mit ihm aufs Wasser zu gehen. Und ich glaube, dass nur dadurch eine tiefer werdende Vertrautheit und Abhängigkeit von ihm entsteht, wenn wir das Wackelige zulassen und auch spüren. Nicht, dass es mich bestimmen darf, aber dass ich es wahrnehme. Das beinhaltet die Bereitschaft, Unsicherheiten zuzulassen und ein Stück weit zu fühlen. Das wiederhole ich jetzt. Und die Emotionen rauszulassen, manchmal die Wut rauszuschreien zu ihm hin. Und, kam vorhin beim Gebet auch schon, das Bedürfnis, alles kontrollieren zu wollen, bewusst loszulassen. Einmal geht es sowieso nicht. Wir können nicht alles kontrollieren. Aber bewusst es loszulassen und zu entschließen, ich möchte Vertrauen lernen, das ist der einzige Boden, Vertrauen zu lernen. Ich kann es nicht im Kopf lernen. Ich kann mir es vornehmen. Ich kann sagen, ich will dir treu sein. Aber dass mein Herz Vertrauen lernt, das geht eigentlich nur, wenn es wackelig ist. Muss ja nicht immer Sturm sein. Man kann auch bei ein bisschen Wellengang Vertrauen lernen. Vertrauende Lebendigkeit. Der Begriff, den fand ich auch sehr schön. Eine vertrauende Lebendigkeit macht mich nahbar für andere. Und ich glaube, dass es ein einladendes Zeugnis ist. Eine vertrauende Lebendigkeit. Ich fasse nochmal zusammen. Buß- und Bettag, eine gute Tradition, hinzuschauen. Keiner kann bestehen, niemand. Und doch ist für die, die mit Christus verbunden sind, keine Verurteilung mehr. Die Sünde bindet, aber wir sind bestimmt zum Leben. Zum lebendig sein. Und dafür ist nötig, Sünde anzuschauen, so viel wie nötig, dass wir es benennen können und dann so wenig Raum wie möglich geben, indem wir es ans Kreuz bringen, um Vergebung bitten und loslassen. Und in dem Ganzen unterschätzt Gefühle nicht, damit das Herz in der Tiefe Vertrauen lernen kann. Emotionalität, Unsicherheiten, Wackeliges ist das, was uns hilft, Vertrauen zu lernen. Und über allem steht, der Herr ist voll Gnade und immer wieder bereit, uns zu erlösen. voll Gnade, immer wieder bereit, uns zu erlösen, ist der Herr. Amen.